Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Arbeit ist scheiße, titelt die Wochenzeitung Der Freitag. Allerdings meint Rachel Segi gar nicht die echte Arbeit, sondern die im Stream. Von psychologischer Folter bis zu Fäkalien im Koffer. Warum sind Arbeitsplätze in Serien so toxisch? Als Beispiel führt sie die folgende britische fiktionale Schufterei an. In Krimiserien wie Blue Lights schieben Polizeibeamte eine aufreibende Schicht nach der anderen, während britische Krankenhausserien wie Breathtaking eine noch härtere Variante des öffentlichen Dienstes zeigen, wenn sie von den furchtbaren Erfahrungen von Mitarbeitern des nationalen Gesundheitsdienstes in der Pandemie erzählen. Auch wenn man bei Startups, in der Restaurantwelt von Chicago oder als Autorin für eine Komikerin arbeitet, Spaß macht das in Serie alles nicht. Warum das so sein könnte, verrät uns die Autorin leider nicht. Und so gehen wir hier einfach unserer geschätzten Arbeit nach, zu der es gehört, einmal in der Woche die Zeit zu lesen. Wo der Schriftsteller Clemens Setz den folgenden Satz raushaut: Elon Musk ist das Kontextbällebad unseres Zeitalters. Während wir versuchen, uns genau das bildlich vorzustellen, überfliegen wir nebenbei die Herleitung dieses Satzes. Der überwiegende Teil der online stattfindenden Kommunikation zwischen uns gewöhnlichen Menschen besteht bekanntlich in der fortwährenden kulturgeschichtlichen Einordnung des Verhaltens von Elon Musk. Dann erklärt Setz den neuesten Roboter des Elon Musk, der, wenn wir das richtig verstehen, für uns zukünftig Eier kochen, mit dem Hund Gassi gehen und Kinderzimmer aufräumen soll. Da das dann ja geregelt scheint, lesen wir schnell noch das Interview in der Zeit mit Sabine Döring, die vor kurzem von ihrer Tätigkeit als Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung entbunden wurde, weil sie angeblich prüfen ließ, ob man Fördergelder für kritische Forscherinnen und Forscher kürzen könne. Ihre direkteste Antwort im Gespräch mit Lars Weißbrot lautet: Ich bin, wie Sie wissen, zur Verschwiegenheit verpflichtet und kann daher lediglich auf die offiziellen Verlautbarungen des Ministeriums verweisen. Und weiter: Gegen diese Entscheidung des Ministeriums gehe ich jetzt juristisch vor. Verschwiegenheit ist natürlich eine ungünstige Voraussetzung für ein Interview. Dadurch muss ständig abstrahiert werden und wir blättern lieber rüber in die Süddeutsche Zeitung, wo uns Gerhard Matzig noch einmal erinnert: Nun sind wir hier im Feuilleton, das ein früherer Chefredakteur einst als Ressort für Geschwätz bezeichnete. Leider verrät Matzig nicht, welcher Chefredakteur das äußerte, vielleicht weil das dann ja auch schon wieder ein Skript für eine Serie hergeben würde. Gemobbt im Feuilleton der SZ. Allerdings steht es weiter nicht gut um die hiesige Serie und den Film, wie wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. In Deutschland ist die finanzielle Förderung für Filme oft erheblich, doch fehlt ihnen ein strukturierter und effektiver Marketingansatz, erklärt Konrad Heberling, der mal Kommunikationschef bei RTL 2 war und heute Marketing an der Filmuniversität in Potsdam lehrt. Seine These lautet: In einer hyperfragmentierten Filmwelt mit ebenso fragmentiertem Publikum sind innovative Ansätze in der Filmvermarktung unabdingbar. Influencer spielen eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Erreichung der Generation Z. Also nicht der Inhalt, das Marketing ist das Problem des deutschen Films. Überprüfen wir das doch einmal an einem konkreten Beispiel. Die Taz bespricht den Film Führer und Verführer, in dem hinter die Kulissen der Macht im Nationalsozialismus geblickt werden soll, mit einem hochgelobten Robert Stadelober als Josef Goebbels. Ein Film gegen die Verführung ist dieser Film gewiss nicht. Er trägt mehr zur Verwirrung als zum historischen Durchblick bei, lautet das Kritikerurteil von Klaus Hillenbrand. Ob da die Influencer vom Marketing noch irgendetwas retten könnten?